Die Sendung Menschen heute zu Gast bei Christian Hennecke in Hildesheim. Mein Name ist Angela Krumpen und ich sitze hier mit Christian Hennecke, Leiter der Hauptabteilung Pastoral des Bistums Hildesheims. Und wir sitzen hier zusammen in einer Küche, die gehört zu einem Tagungshaus. Zu welchem?
Die gehört zum Tagungshaus Priesterseminar und wir sind deswegen hierher gegangen, weil ich hier mit diesem Haus eine ganze Reihe von Jahren verbinde. Ich bin ja selber Verantwortlicher der Priesterausbildung in unserem Bistum gewesen. Und das ist hier das Priesterseminar, in dem zwar keine Priesterseminaristen wohnen, aber der Regens, also der Verantwortliche, hat hier immer zu wohnen, um von hier aus Kontakt mit den Seminaristen zu halten. Ich war das 8 Jahre und das ist eigentlich eine Zeit, die ich sehr, ja, genossen habe. Die war sehr schön.
Was war so schön?
Also dieses Haus ist einerseits ein Haus, in dem ich am Anfang sehr irritiert war, weil ich hier einziehen sollte. Und ich war gewohnt, in Gemeinschaft zu leben, aber auf einmal war ich alleine hier. Und dann habe ich mir gesagt, nee, das geht nicht. Also dann habe ich 2 ältere Priester gebeten, hier noch mit zuzuziehen, sodass wir dann mit dem Spiritual und ich, wir waren in einer Viererbande, sage ich mal, 4 ältere, naja, ich war der jüngste von den älteren Priestern. Und wir haben dann miteinander gebetet, wir haben miteinander gegessen und wir haben viel miteinander geteilt. Und das war für mich eine ganz schöne Zeit. Schön war natürlich die Zeit auch deswegen, weil ich mit so vielen, nein, nicht mit so vielen, aber doch mit einer Reihe von jungen Leuten zusammengekommen bin, die sich beworben haben, Priester zu werden. Und ich finde, das ist eine total spannende Aufgabe, mit jungen Menschen auf solchen Wegen zu sein. Die dritte Gemeinschaft, die es hier gibt, sind die Mitarbeiter, die hier sind in dem Tagungshaus. Das Haus hat hier auch einen Tagungsbetrieb und hier ist auch eine Fortbildungsinstitution unseres Bistums drin. Und je länger, je mehr wurden wir hier zu einer Gemeinschaft, die auch geistlich miteinander umgeht. Also das hat sich auch über meine Zeit, die ich hier gewohnt habe, hinaus weiterentwickelt. Man kann schon sagen, das ist eine Gemeinschaft, die sich kennt und die sich auch miteinander trägt.
Und als wir eben hier reingegangen sind, haben Sie gesagt, das ist das allerschönste Tagungshaus im ganzen Bistum. Was macht das denn so schön?
Das macht es so schön, weil es so schön ist. Ja, natürlich. Okay. Das ist so schön, weil es einmal natürlich toll renoviert ist, weil wir hier die schönste Kirche haben von Hildesheim, in modernem Stil. Und weil, wenn man hier im Sommer ist vor allem, jetzt sind wir ja hier gerade in der kühlen Jahreszeit, dieses Haus so angelegt ist, dass man auch den Garten mit benutzen kann und der ist traumhaft. Man fühlt sich wie in Ferien.
Christian Hennecke, Sie sind selber natürlich Priester, Sie sind Autor sehr erfolgreicher Bücher, Sie sind Mitglied in der Fokularbewegung, einer weltweiten geistlichen Gemeinschaft und Sie sind sehr genervt über den Blick, den viele Menschen, auch viele Katholiken, auf die christlichen Kirche oder Kirchen oder ihre eigene Kirche haben. Worüber ärgern Sie sich so? Was nervt Sie so?
Am Anfang meines Nachdenkens darüber ist mir aufgefallen, dass wir eigentlich ständig unzufrieden sind. Also, und als ich damit angefangen habe, über diese Unzufriedenheit nachzudenken, fiel mir die Geschichte ein, die im Buch Exodus und im Buch Numeri so schön beschrieben ist, nämlich, dass das Volk auf dem Weg ins Land der Verheißung war und ständig gemurrt hat. Der Auszug aus Ägypten, das ging ja noch, aber ab dem Moment, wo sie in der Wüste waren, haben sie sich immer zurückgesehnt in eine scheinbar goldene Vergangenheit. Und das ist das, was mich manchmal dann auch an unsere heutige Situation erinnert. Wir messen alles immer an eine Situation in der Vergangenheit, die scheinbar viel, viel goldener und besser war als unsere Zeit. Ob das so stimmt, sei ja nochmal dahingestellt. Auf jeden Fall ist es keine Zeitgenossenschaft. Denn wenn ich in einer Zeitgenossenschaft stehe, frage ich mich nicht, warum war früher alles besser, sondern da frage ich mich, was wirkt Gott heute? Und dazu brauchst du einen Blickwechsel. Und mich nervt ständig die Rede vom Mangel und von allen möglichen Mangelanzeigen, die wir machen, die letztlich darauf hinweist, dass wir nicht genug Glauben daran haben, dass Gott heute hier ist. Das habe ich in meiner Zeit als Pfarrer und auch später immer wieder gelernt, dass die Schrift uns dazu anleitet, auf das zu schauen, was Gott uns heute zeigt. Und das ist eigentlich ein Blick, wenn man den erstmal hat, der einen ganz viel entdecken lässt, auch in den Menschen, die in Kirchengemeinden engagiert sind, aber auch über die Kirchengemeinden an anderen Orten engagiert sind. Der Blick wird weit, der fällt auf die Chancen und der sieht sozusagen auch, sage ich mal, die Potenziale, die in unserer Situation enthalten sind. Das ist das, was mir am wichtigsten ist. Und mich nervt es halt, wenn Leute meinen, die Vergangenheit wäre besser als die Gegenwart. Und dann zitiere ich immer gerne Kohelet: Frag nicht, warum sind frühere Zeiten besser gewesen als heute, denn deine Frage verrät nicht viel Wissen.
Meistens ist Ärger ja unproduktiv, dieses Murren, von dem Sie da schreiben, das braucht ganz viel Energie und das ändert nichts, weil man immer über die gleichen Dinge schimpft, aber sonst passiert nichts. Aber manchmal wird Ärger produktiv, dann entsteht aus dem Ärger und weil man aufhören will, sich zu ärgern, etwas Neues. Und aus Ihrem Ärger über diesen, ich sag mal, nekrotischen, depressiven Blick auf die Kirche, der nur sieht, was jetzt alles wieder stirbt und eben auch, was früher besser war, ist ein ganzes Buch geworden. Eines, an dessen Ende der Traum von Kirche stehen sollte, so schreiben Sie es am Anfang. Wie sieht dieser Traum aus?
Ein Traum ist nur dann ein realistischer Traum, wenn er in der Wirklichkeit verwurzelt ist. Also mit dem Blick, den ich eben benannt habe, also den chancenreichen Blick auf unsere Zeit zu schauen und zu schauen, was da wächst, ne, kann ich auch diesen Traum formulieren. Und wenn ich mal ganz frech bin, was ich selten bin, dann würde ich sagen, mir scheint es so, als würde die Kirche auf den Kopf gestellt. Das heißt, wir haben ein Bild von Kirche ganz häufig gehabt, das von den Strukturen her denkt, von den Institutionen her denkt, von den Versorgungsmöglichkeiten her denkt.
Also Sie meinen Gemeinde, Bistum?
Ja, genau. Also sowas? Die ganze Kirchenstruktur und die ganze Kirchengestalt schien davon abhängig zu sein, wie viel Ressourcen, wie viel Geld, wie viele Leute man hat. Ich habe aber erfahren, dass diese Entwicklung, die ich weltweit beobachten kann und auch ökumenisch beobachten kann, etwas anderes nahelegt. Und auch meine persönliche Erfahrung erzählt davon. Also warum bin ich heute Christ und Kirche? Weil ich real erlebt habe, was es eigentlich heißt, Kirche zu sein. Und das wäre für mich ein erstes Merkmal. Das erste Merkmal heißt, Kirche lebt nicht von Strukturen und Organisationen, sondern lebt von der brennenden, leidenschaftlichen Gegenwart von Christus unter den Menschen. Und zwar everywhere. Nicht nur an einem Ort, nicht nur da, wo wir Gottesdienst feiern, sondern vor allem in den alltäglichen Lebenskontexten, in denen wir stehen, wo zwei oder drei in diesem Namen versammelt sind, da ist Christus und da ist auch Kirche. Das habe ich erlebt und das hat mein Leben sozusagen auch gedreht. Ich bin natürlich, arbeite ich in einer Institution und ich habe eine Verantwortung auch und die nehme ich auch gerne wahr und es macht mir zuweilen sogar Spaß und Freude. Aber der eigentliche Punkt ist, wenn ich sagen möchte, was möchte ich bewirken, diesen Blick auf diese verschiedenen neuen Entwicklungen von Kirche, die ich überall sehen kann, in freien evangelischen Gemeinden, bei der Mehrkonferenz in Augsburg, bei Willow Creek, in evangelischen Landeskirchen, da erlebe ich überall diese fluideren Formen von Kirche. Die leben aus den Christen, die leidenschaftlich, das ist zweiter Teil, die leidenschaftlich mit Christus verbunden sind. Das gibt es nicht wenig, das gibt es sogar ziemlich viel, wenn man mal genau hinguckt. Ob die das immer alle gleich hochspirituell formulieren würden, ist ein ganz anderes Thema. Mhm. Aber man merkt, da ist eine Leidenschaft, die innerlich ist und die einen sozusagen vorantreibt, seine Gaben einzubringen. Also eine Kirche, die lebt aus den Gaben der Getauften. Das wäre ein zweiter Punkt. Ein dritter Punkt, den ich mal schnell kennen würde, ist, ich erlebe überall, dass diese Art von Kirche zwar fluider ist, aber auf jeden Fall und konstitutiv ökumenisch. Also Menschen unterscheiden sich zwar von ihren Traditionen, und das finde ich auch wichtig, da geht es um Identität und Bewahrung der eigenen Tradition, aber es ist kein Hindernis, um mich mit dem anderen in Christus zu treffen, sondern im Gegenteil, es wird eine Bereicherung. Und das erlebe ich auch. Und stand am Anfang meiner Erfahrung mit den evangelischen Brüdern und Schwestern hier im Bistum Hildesheim mit der Landeskirche Hannover. Mhm. Als wir uns fragten, wir wollen in Zukunft Kirche sein, wie geht das, haben wir festgestellt, wir Katholiken haben dieselben Fragen wie die Evangelischen. Und indem wir das zusammen auf den Weg gebracht haben, uns gemeinsam damit zu unterhalten, gab es eine geistliche Mitte und eine geistliche Tiefe und eine geistliche Energie.
Sie haben jetzt ganz oft sich auf Christus bezogen. Sie haben gesagt, da ist Christus, da lebt Christus, da lebt jemand in Christus, da leben Menschen. Was heißt das? Das ist so ein Wort und wenn man sich was darunter vorstellen kann, okay, aber wenn man das nicht kann, was bedeutet das?
Also es bedeutet für mich zwei Dinge. Das erste, innerlich angesprochen zu sein, ist das, damit fängt es an. Ich glaube, es gibt nicht sozusagen den Endstatus einer Begegnung mit Christus, sondern es ist ein beständiges Werden. Aber es beginnt da, wo mich etwas leidenschaftlich zum Guten hin antreibt, bewegt, anrührt. Das muss noch nicht mal explizit von mir religiös gedeutet werden. Christus ist ja nun nicht irgendein Religiöser, sondern ist der Herr, sage ich mal so, der in unserem Herzen angelegt hat, dass wir für ihn da sind. Und das merken Menschen. Menschen merken, wenn sie leidenschaftlich für etwas werden, wenn sie sich plötzlich einsetzen, wenn sie sich engagieren, da beginnt sowas wie ein Angerührtwerden hin auf meine Sendung und Berufung. Da geschieht so etwas wie eine Stärkung in mir, aus der ich leben kann. Das ist die eine Dimension. Die zweite, die ich Christus-Dimension nennen würde. Mhm. Die zweite Dimension ist, wenn wir Gemeinschaft leben. Und wenn wir Gemeinschaft leben, können, glaube ich, alle Menschen gut unterscheiden, ob sie nur begeistert sind, weil Marco Reus in der 35. Minute ein Tor geschossen hat. Auch schön.
Können Menschen sehr begeistert von sein.
Absolut. Gestern waren sie es ja auch wieder, oder was? Reus, nee, es war der andere, Batushai. Aber es gibt auch ein ganz inneres Gefühl davon, dass das, was ich gerade erlebe in Gemeinschaft mit anderen, zutiefst schön ist, mich erfüllt und mehr als nur lustig ist oder nett, sondern etwas, was mich innerlich ergreift und froh macht und frei macht. Solche Formen von Gemeinschaft gibt es. Und wer das erlebt, würde ich sagen, der hat ein bisschen was von dem erlebt, was Pfingsten ist, was Apostelgeschichte 2 meint und was ich sagen würde, ist die Gegenwart des auferstandenen Christus, der ja nicht irgendwie säkulare Orte vernachlässigt, sondern gerade an ihnen präsent ist.
Sie entfalten in Ihrem Buch Ihren Traum von Kirche, aber Sie entfalten auch Ihre eigene Glaubensgeschichte. Warum tun Sie das? Viele Menschen tun das nicht. Warum tun Sie das?
Ich könnte ja darauf antworten, dass ich gar nicht anders kann.
Ja, warum können Sie nicht anders?
Ja,
dann kann ich weiterfragen.
Okay, warum kann ich nicht anders? Ich glaube, Glauben gibt es nicht abstrakt. Und Glauben gibt es nicht als Theorie-Sammelsurium. Sondern jeder hat seine Geschichte im Glauben. Und wenn ich glaubhaft von meinem Glauben erzählen möchte, muss ich meine Geschichte erzählen. Und das tue ich halt. Also, ich sag mal so, ich wüsste auch nicht, wie ich das sonst machen sollte. Ich habe selber keinen abstrakten Bezug zur Theologie. Ich habe einen erfahrungsbezogenen Bezug.
Irgendwann fängt der Glaube an. Ihrer hat im Bonner Münster angefangen. Sie waren noch sehr jung. Sie waren so 10. Klasse, 15 Jahre vielleicht?
Ja, mein Glaube hat nicht im Bonner Münster angefangen. Ja,
aber wo Sie was gemerkt haben.
Ja, ich glaube, ich habe auch schon viel früher als Kind was gemerkt. Gut. Aber das hätte ich nicht so auf den Punkt bringen können. Mhm. Als Kind habe ich auch viel gemerkt, würde ich sagen. Bloß ich habe es nicht gemerkt, dass ich es gemerkt habe. So würde ich es mal sagen. Mhm. Aber so richtig bewusst, stimmt es, ist es in der 10. Klasse passiert. Damals sind wir als Schüler immer noch nach Bonn gefahren, weil das die Bundeshauptstadt war. Da kriegte man irgendwie Unterstützung und dann hat man so eine Fahrt gemacht. Und wir waren nach Bonn und haben uns also Bundestag, Bundesrat und alles Mögliche angeguckt. Es war noch vor Angela Merkel.
Ach.
Es gibt Zeiten vor Angela Merkel. Und dann hatten wir auch Zeit und ich bin ins Bonner Münster gegangen, eigentlich mir nur, um die Kirche anzusehen, die Innenstadt. Und ich war gefangen auf einmal, innerlich gefangen, weil ich dachte, das ist ja, was ist denn hier? Das ist ein so schöner Ort. Und hier umgibt mich etwas und hier berührt mich etwas, ja, was Liebe ist. Und ich weiß das nur so, dass ich eigentlich da durchgegangen bin und gedacht habe, ich will hier nie wieder raus. Wusste natürlich, irgendwann muss ich wieder raus. Meine Klassenkameraden, die meisten evangelisch, kamen auch durch dieses Münster. Und ich weiß noch, wie ich gesagt habe, seht ihr, wie schön das hier ist? Und die guckten mich ganz verständnislos an. Das Bonner Münster ist jetzt nicht hässlich, aber dass es so der Inbegriff von Schönheit ist, würde ich auch nicht sagen. Aber für mich war es so. Und ich habe mir damals ein kleines Buch gekauft, weil ich irgendwas mitnehmen wollte von diesem Ort. Aber als ich draußen war, war es auch vorbei.
Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist wie was kommt. Das ist mal kurz da, wie so ein Traum. Und dann vergisst man den Traum wieder. Und es hat ein paar Jahre gedauert. Und Sie schreiben, das ist erstmal in Vergessenheit geraten, aber hat doch was mit Ihnen gemacht. danach haben sie Dinge anders gemacht.
Ja, aber nicht bewusst aufgrund dieser Erfahrung. Ich habe die Erfahrung nicht präsent gehabt und trotzdem hat sich viel verändert. Also nicht in meinem Glauben auch, aber auch in meinem ganzen Leben. Also ich bin dann zum Beispiel Schülersprecher geworden. Das hätte ich mich vorher nie getraut. Ich habe mich engagiert für meine Schule. Ich habe in einer Zeitung mitgearbeitet, einer Schülerzeitung, die haben wir gegründet. Ich habe auch in der Kirche eine Gruppe aufgemacht, weil ich mehr vom Glauben wissen wollte. Der Pfarrer war ganz erschüttert. Wir waren dann bis zu 30 Leute, die da saßen und er hatte sich nie vorbereitet. Das fand ich echt gemein, weil ich hatte keine Ahnung vom Glauben.
Ein bisschen respektlos, wenn 30 Leute kommen.
Oder? Ja, eigentlich schon. Aber er dachte wohl, das geht irgendwie. Es ging aber nicht irgendwie. Wir wollten wirklich was wissen damals. Ne? Ende der 70er war das. Und ja, solche Sachen sind dann passiert. Ich habe die auch aber nicht mit dieser Erfahrung zusammengebracht, würde aber heute sagen, doch, da hat mich Gott angestupst und hat mir eine Gewissheit gegeben oder eine Sicherheit, dass ich was tun kann, ja, was ich dann auch getan habe.
3 Jahre später gab es eine zweite Erfahrung, die, so schreiben Sie, so überwältigend war, dass alles andere daraus, Zitat, alles andere wurde, was in meiner Lebens- und Erfahrungsgeschichte des Glaubens wichtig ist. Und Sie fahren fort, spannend ist für mich immer wieder, dass ich das Ganze eigentlich schon am Anfang erlebt habe. Welches Ganze haben Sie da am Anfang erlebt?
Also eigentlich ist diese Erfahrung eine doppelte Erfahrung. Ich habe sie an 2 Orten gleichzeitig praktisch gemacht. Das eine war, dass ich durch Zufall zu einem Wochenende eingeladen worden bin, der Jugend des Bistums Hildesheim, an der zweitschönsten Bildungsstätte unseres Bistums, der Woldenberg. Ja. Und das Interessante an diesem Treffen war, 150 junge Leute, ich kannte keinen von denen und hatte den Eindruck, hier ist irgendwas. Und ich konnte es aber nicht auf den Punkt bringen. Nur eins war klar, als ich nach Hause kam, und meine Eltern haben das auch gemerkt, du strahlst ja so, habe ich gesagt, ja, ich muss da wieder hin. Ich bin dann jeden Monat einmal dahin gefahren, zu einer Erfahrung von jungen Leuten, die einfach zusammen waren, zu verschiedenen Themen. Wir haben gebetet, wir haben gesungen. Heute würde man sagen, wir haben Lobpreis gemacht und so, solche Sachen. Aber auch über Glauben uns unterhalten. Und es war immer so eine bezaubernde Atmosphäre. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Fokularbewegung, die ich da in diesem Jahr kennengelernt habe, auch durch Zufall, auch nicht geplant. Ich bin eigentlich kein Gemeinschaftsmensch, würde ich mal immer sagen. Aber da wurde ich eingeladen und meine Mutter hat ganz schön gedrängt. Ich hätte eigentlich ehrlich gesagt keinen Bock gehabt, weil ich schüchtern war und ich dachte, so ein Mist, du fährst jetzt zu einem Treffen, du kennst wirklich keinen. Und das Doofe bei solchen Treffen ist, du wirst am Ende des Tages auch keinen kennen. Und dann war das Gegenteil der Fall. Ich habe den ganzen Tag nur mit Leuten geredet, die ich nicht kannte. Das kannte ich von mir aber nicht. Und war glücklich. Am Ende des Tages war das so, dass ich aber auch dachte, hier ist irgendwie Gott da. Ich habe es nicht anders sagen können. Und mir war klar, das hatte ich immer gesucht. Das ist meins. Das meine ich, das ist Christentum für mich. Und ich sehe mich noch in dem VW-Bulli nach Hause fahren, von Hannover nach Göttingen, und den Fahrer fragen, also einen jungen Studenten, gibt es das in Göttingen auch, meine Heimatstadt, gibt es das in Göttingen auch? Und dann sagt er, ja. Ja, und was macht ihr? Habe ich gesagt, was macht ihr? Wie geht das? Und dann sagt er, wir leben das Evangelium. Tada! Ich habe gedacht, na gut, ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber es ist mir völlig egal. Weil ich weiß, nur da werde ich es finden. Also mache ich das, was die da machen. Und weiß zwar nicht, wie das geht, aber lass mich mal drauf ein.
Wenn Sie jetzt noch mal darauf schauen, Sie haben gerade gesagt, es war so eine bezaubernde Atmosphäre.
Ja.
Was kann man das irgendwie greifen, was so bezaubernd war? Waren die alle freundlich? Waren die zugewandt? Was war das?
Ich würde sagen, man war zu Hause. Also man spürte, ich bin hier nicht fremd. Ich gehöre dazu, obwohl ich zum ersten Mal dabei bin. Die Menschen sind offen, jeden kann man ansprechen. Und ich glaube mal, einer der großen Namen Gottes heißt Atmosphäre. Ja, also der Geist Gottes, der weht bringt Menschen zusammen. Das habe ich da erfahren. Wenn Gott da ist, sammelt er Menschen, die so unterschiedlich sind, die sich nicht kennen brauchen. Das ist Kirche. Ja, und das, also das ist jetzt die theologische Reflexion zu dem Thema, aber wie wirkt sich das aus? Man fühlt sich frei. Also ich habe mich frei für meine Verhältnisse sehr frei gefühlt, mit Leuten zu reden. Ich habe mich sehr frei gefühlt, mich da drin in dieser Menge zu bewegen, ohne mich einsam zu fühlen. Es war einfach schön. Ja, und es war eigentlich egal, was wir gemacht haben, es war einfach schön.
Ich weiß nicht, wo das in der Bibel steht, aber irgendwo sagt Jesus doch, bei euch aber soll es anders sein. Es war anders.
Ja, es war total anders, als was ich sonst kannte, genau. Und auch in der Kirche kannte. Also in der Pfarrei, aus der ich komme, das war keine schlechte Pfarrei, überhaupt nicht gut. Aber ich habe dann mit meinen Eltern immer gesagt, das Evangelium ist super, aber wir leben es irgendwie nicht. Aber meine Eltern haben dann gesagt, das stimmt, aber wir wissen auch nicht, wie es geht.
Und wie geht es?
Ha?
Und wie geht es?
Ja, das wussten wir ja alle nicht.
Ja, aber das haben
und
Sie denn?
Moment, und dann kam ich aus der Kirche raus und dann standen alle immer in so Kreisen. Und ich gehörte nicht dazu.
Okay.
Und keiner hat den Kreis geöffnet. Man musste so eine Leistung erbringen, die ich nicht erbringen konnte, weil ich so schüchtern war.
Also jetzt in der Pfarrkirche?
Ja, in der Pfarrkirche. Mhm.
Okay.
Und deswegen war das nicht so schön. Mhm. Ja. Und das habe ich nicht gesucht und habe dann immer gesagt, da gibt es ein Gap. Und für mich, ja, wie fragen Sie, wie Evangelium leben geht?
Mhm.
Super. Ja, ich kann nur sagen.
Ich nehme die kleinen Fragen.
Ja, ich weiß nur, wie ich damit angefangen habe. Ja. Also als der Bursche mir sagte, das Evangelium leben, okay, dann habe ich gedacht, okay, da braucht man eine Bibel zu. Ich hatte keine Bibel, wie ein guter Katholik ja häufig keine Bibel hat, damals jedenfalls. Und ich bin dann zu Hertha gegangen und habe mir welche gekauft. Welche, weil ich mir mehr als eine gekauft habe, die haben mir mehr empfohlen. Solche oder solche oder solche. Und dann habe ich gesagt, alle drei.
Ich gehe mal auf Nummer sicher, ich nehme sie alle
genau,
drei mit.
Genau, ich nehme sie alle drei mit. Die richtige, die Hertha-Übersetzung, die neue, das war damals die Einheitssetzung, Einheitsübersetzung und die für Anfänger, die gute Nachricht, die in heutigem Deutsch das berichtet. Und die habe ich auch angefangen zu lesen. Ich habe also dann gesagt, okay, dann fange ich mal an, in der Bibel zu lesen. Und ich glaube nicht, dass mir das jemand beigebracht hat, aber ich habe das immer so gemacht, dass ich gedacht habe, das war das Erste, ich lese so lange, bis mich etwas berührt. Und irgendwas hat mich immer berührt. Meistens nach 2-3 Minuten, dann war es Schluss. Dann bin ich in die Schule gegangen. Und bei den Fokularen habe ich gelernt, dass das Wort ja, Fleisch werden will. Also, dass das Wort gelebt werden will in der alltäglichen Praxis. Ich habe immer gedacht, das geht ganz einfach. Also, weiß ich nicht, vergebt einander. Na, dann vergebe ich eben. So. Und manchmal war das einfach, manchmal fand ich überhaupt keinen Bezug dazu, zu einem so einem Wort. Aber ich habe den Eindruck, dass diese Übung, sag ich mal, dass ein Wort mit meinem Leben in Zusammenhang kommen kann, auf Dauer was verändert. Und bei mir war die erste spürbare Veränderung eine doppelte. Die erste war, ich hatte den Eindruck, dass Gott in seiner Liebe mir nahe kommt. Auf einmal. Auf einmal, also irgendwie schleichend, hat sich angeschlichen, aber das war dann spürbar. Und das Zweite war, ich war damals in der 13. Klasse, dass plötzlich eine Frage in mir aufkam, die ich vorher so nicht hatte. Nämlich, was will Gott von deinem Leben? Also, wohin? So, was soll ich tun? Ja? Das hatte mir auch niemand gesagt, sondern das war plötzlich in mir. Und da ich darauf keine Antwort wusste, habe ich mich entschieden, das zu tun, was ich tun wollte.
Journalist zu werden.
Genau, Journalist zu werden. Ich wollte Journalist werden, weil mir das Spaß machte. Und weil, das war eigentlich das Ziel des Journalismus, weil ich den Menschen gute Nachrichten geben wollte. Und damit, heute würde man sagen, den Unterschied machen wollte, irgendwas verändern wollte. Ja? Das war in mir drin.
Es hätte viele Wege gegeben, diese Erfahrung und diese Frage, also die Erfahrung zu leben und diese Frage zu beantworten, was will Gott von mir? Und nach dem Abitur haben Sie dann aber eine Fahrradtour mit Ihren Freunden gemacht. Und danach war alles anders.
Ja, das war schon davor anders. Also davor war erstens anders, dass ich mich eigentlich bestätigt fühlte in dem, was ich machen wollte. Ja, also Journalist, ich habe mir da schon Wege gegangen. Also ich wollte dann gucken, wo kann man Publizistik und Germanistik und so ein Zeug studieren. was ich auch gerne gemacht hätte, bis auf einmal eine Frage in mir aufkam nach dem mündlichen Abitur, nee, vor dem mündlichen Abitur, nämlich die Frage, ob nicht mein Weg der sein könnte, Priester zu sein. Die Frage hat mich ziemlich durcheinander gebracht. Weil es stimmt, der Pfarrer hatte 3 Jahre vorher mal mich angesprochen, als ich diese Jugendgruppe gründen wollte. Kannst du dir nicht vorstellen, Pfarrer zu werden? Und ich habe gesagt, nee, absolut nicht. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich will heiraten, ich will Familie gründen. Das will ich, aber noch nicht Pfarrer werden. Ich wusste ja, Ehelosigkeit gehört dazu. Und plötzlich war diese Frage wieder da und die war auch sehr unpassend, weil ich gerade eine gute Freundin hatte. Also echt mich gefreut habe, dass ich eine Freundin hatte. Ich dachte, dann läuft ja alles easy, das geht ja jetzt so seinen Weg. Ne? Danke Gott. Aber da war diese Frage und die ließ sich nicht verdrängen. Ja? Sie kam nicht von außen, sie kam von innen. Das sind ja so Fragen, die man dann nicht los wird. Und die wurde ich nicht los. Und ich weiß noch, dass ja, ich wollte mit meinen Freunden eine Fahrradtour machen und der erste Abend war, ich bin vorgefahren nach Hildesheim und hatte mich mit dem Jugendseelsorger dort getroffen, der auch diese Wochenenden auf dem Wohlenberg veranstaltete, und habe ihm mein Leid geklagt. Also mein Leid, dass diese Frage aufgekommen war und die mich ganz durcheinander bringt. Könnte ich nicht Priester werden und wie siehst du das eigentlich und so? Und dann sagte er mir, nee, das weißt du Christian, das ist eine Berufung und für diese Berufung musst du aus freiem Herzen alles lassen können. Dann habe ich zu ihm gesagt, das weiß ich noch, wenn es so wäre und ich das spüren würde, dann würde ich das auch tun. Und dann kam diese Fahrradtour, in der das so vor sich hin gärte und brodelte. Und ich eigentlich, also die ließ mich nicht los. Meine Freunde merkten das auch. Und natürlich unterhält man sich dann darüber, was man nach dem Abi macht. Und ich weiß noch eine Szene am Steinhuder Meer. Da standen wir so zusammen und meine Freunde fragten mich, und was machst du nach dem Abi? Ich hatte ein sehr gutes Abi, also ich hätte alles machen können. Und dann sagte ich, ich werde Theologie studieren. Wahrscheinlich. Da sagten, ja, das geht doch gar nicht. Dann musst du ja deine Freundin lassen. Ja, ja, sagte ich, das stimmt wohl, aber ich weiß es nicht. So, ne? Und am Ende dieser Tour, auf dem Weg nach Hause, war es dann aber plötzlich mit einer solchen Klarheit da, die nicht von mir kam, aber die so klar war, dass ich dann auch nicht, also ich finde, so ein innerer Eindruck ist dann schwer verdrängbar. Und das wollte ich auch nicht in dem Moment.
Sondern eher so, als würde man sich selbst verraten.
Ja, genau. Also ich habe das war auch so stark, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, es war jetzt nicht in dem Sinne Stimme, aber es war eine innere Klarheit, ein Licht und es war eigentlich ganz klar.
Sie sind dieser Klarheit gefolgt, haben dann angefangen, Theologie zu studieren und ich mache jetzt einen kleinen Sprung und im Studium sind Sie auf Dietrich Bonhoeffer gestoßen. Und Sie waren von Bonhoeffer faszinierter als viele Menschen das sind, die sein Lied lieben von den wunderbaren Mächten und so. Irgendwas war, was Sie extrem fasziniert hat, was Sie extrem angezogen hat. Was war das?
Ich bin auf Bonhoeffer in einem Kurs gestoßen, schon gegen Ende meines Studiums, ein Kurs über Atheismus. Und bei dem Aufsatz, den ich sozusagen lesen musste, war ich vollkommen geflasht, weil dieser Mann Visionen hatte, wie es weitergehen kann, damals. Und dann habe ich nachgeforscht, was ist denn das überhaupt für einer? Und stellte auf einmal fest, der hat eine Sprache, die so sehr das zum Ausdruck bringt, was ich gern zum Ausdruck bringen würde. Also der gibt meiner inneren Erfahrung ein Wort, ein deutsches Wort. Also der hat eine brillante Fähigkeit zu formulieren, seine Glaubenserfahrung zu formulieren. Und dann stellte ich auch noch fest, dass er selber zutiefst geprägt war von einer, ich würde sagen, mystischen Erfahrung von Kirche, die er selber nie erwartet hatte, als relativ wenig bekirchter evangelischer Christ. Die hatten, wenn dann überhaupt, zu Hause ein bisschen Kirche. Ja. Er hat einen Pfarrer in der Verwandtschaft, die haben alles gemacht. Aber diese Erfahrung hat er in Rom gemacht und da sagte er, ich habe zum ersten Mal erfahren, was Kirche ist. Erstaunlicherweise hat er das mit der katholischen Kirche zusammen erlebt und sagte aber eben, das ist jetzt nicht zwingend, dass ich jetzt katholisch werde, aber diese Erfahrung hat ihn dann auch mitgerissen. Und wenn man seine Theologie liest, Dann ist seine Lizenzarbeit über das Thema Communio Sanctorum, also über die Gemeinschaft der Heiligen, über die Kirche. Und da formuliert er einen Satz, der sagt, Kirche ist Christus als Gemeinde existierend. Ja. Und das geht so in einer Tour. Also der hat diese Linie immer weiter verfolgt. Das hat mich fasziniert, total fasziniert. Und weil er mir sozusagen eine Denkform schenkte. Ich bin von der Fokularbewegung her und von meiner Studienzeit in Italien her italienische Denkformen gewöhnt. Und die sind prima und gut. Aber wir sind ja doch noch irgendwie transalpin, sage ich mal so, und haben eine andere Form. Und da fand ich jemanden, der mir helfen kann, meine eigene Sprache und meine eigene Fähigkeit zu formulieren, zu schärfen und damit auf den Punkt zu bringen, was ich innerlich erfuhr. Und das hat mich so an ihm fasziniert.
Sie haben sich dann sehr viel mit ihm befasst, auch später Ihre Doktorarbeit über ihn geschrieben, in Rom übrigens. Was ich mich gefragt habe beim Lesen ist, Bonhoeffer hat ja in der Nazizeit anders als viele, viele andere Menschen sehr klar gesehen. Und er hat dem, was da war und nicht, was vielleicht kommt oder auch nicht und wo man denkt, ach, so schlimm wird es nicht werden. Er hat sehr klar gesehen und er hat gehandelt. Er hat Widerstand organisiert, er hat sein Leben riskiert und verloren. Diese politische, diese so konsequente Seite, hat die auch eine Rolle für Sie gespielt?
Die politische Seite von Bonhoeffer ist aus dem spirituellen Impuls der Nachfolge gewachsen. Und das hat mich sehr fasziniert. Also er hatte die Möglichkeit, 1939 nach Amerika auszuwandern. Mhm. Hatte auch ein Angebot, ist auch gefahren mit dem Schiff.
Genau.
Kam an, wurde unruhig und hat dann gespürt, aufgrund einer Losung, einer Tageslosung, ich muss zurück. Denn wenn ich nicht am Schicksal der Menschen teilhabe, kann ich auch nicht am Wiederaufbau teilhaben. Ihm war klar, Deutschland wird den Krieg verlieren, der Hitler wird zu Ende gehen, irgendwann, wird grausam und schrecklich sein, aber für ihn war das ein Stück angewandter Kreuzesnachfolge. So deute ich das und so nehme ich das wahr in dem, was ich von ihm gelesen habe. Damit hat er sich gegen seine eigene Tradition gestellt. Die Lutheraner waren jetzt nicht so die, die sagen würden, wir üben Widerstand im Staat.
Sind nicht aufgefallen dadurch.
Nee, genau. Das war auch nicht in der theologischen Linie drin. Ja. Aber er hat das gemacht. Und er hat es von Anfang an gemacht, aber da hat er es dann auch radikal gemacht und hat dann was Neues entdeckt. Er hat nämlich zum Beispiel entdeckt, dass die Bruchlinien im Christentum von Christus her nicht durch die Konfessionen gehen und auch nicht durch Glauben und Nicht-Glauben, sondern dass es Menschen überall gibt, die sich so leidenschaftlich für andere einsetzen und auch aufopfern, wie Christus es getan hat. Und da kamen so Gedanken, die er dann nannte, und das war dann sozusagen, und daran habe ich dann ganz viel drüber nachgedacht, er spricht von der nicht-religiösen Interpretation der Bibel, ja, und sagt, und auch des Christentums, und sagt, vielleicht ist Christentum von uns ja immer nur mit einem bestimmten religiösen Gewand gesehen worden. Aber wenn ich im Knast sitzend Briefe schreibe und mit den Leuten hier umgehe, merke ich, vielleicht geht es ja um was ganz anderes. Vielleicht geht es darum, dass Christus, dass wir mit Christus gemeinsam unsere Sendung leben, uns einlassen auf seinen Tod und seine Auferstehung und mit ihm sterben und auferstehen. Und das ist sehr praktisch. Das geht nämlich da im Knast. Das passiert da, indem wir unser Leben hingeben. Das passiert, indem wir uns radikal für andere einsetzen und sozusagen sein messianisches Leiden mitleben in der Diesseitigkeit dieser Welt.
Das heißt, er akzeptiert, dass zur Christusnachfolge gehören kann, wenn es denn wirklich an den Punkt kommt, dass man sein Leben hergibt.
Ja, klar. Das war ihm ganz klar. Ja.
Diese politische Dimension da drin, weil das konnte ja alles nur sein, weil er sich so sehr auf diese ganze Wirklichkeit eingelassen hat. Und damals war Politik eben so wichtig, dass es das Leben von Millionen Menschen in Europa zum Schlimmsten gewandt hat. Hat das was mit Ihnen gemacht, dass Sie Politik anders wahrnehmen oder Politik mehr zu Ihrem Ding machen oder sagen, das ist wichtig, ich muss da mitarbeiten, wenigstens mich informieren, irgendwas, ich muss das ernst nehmen?
Nein, mich hat weniger die Situation zu einem eigenen Politiker-Dasein gebracht.
Nicht Politiker-Dasein, das hat er ja auch nicht gemacht, er
war ja,
nicht
also Politiker. Ja, also mein politischen Dasein, sag ich
einfach
mal so.
Einfach als Sohn Politikon.
Als Sohn Politikon auf jeden Fall, weil die Frage sich ja stellt, trenne ich zwischen einer heiligen Sphäre, einer religiösen Sphäre und der wilden Welt? Und das hat Bonhoeffer nicht gemacht, weil er Christus überall gesehen hat. Und das ist für mich dann auch leitend geworden. Also immer mehr, wobei man immer sagen muss, auch ich habe mich entdeckt, dass ich sowas wie ein kollektives, unbewusstes katholischer Kirchlichkeit in mir trage. Das heißt, eigentlich haben wir so Gemeinde und wir leben in der Gemeinde und dann sind wir auch noch in der Gesellschaft. So. Mhm. Aber zu sagen, dass das ein Ganzes ist, das ist dann sozusagen in den Jahren darauf gewachsen. Auch, ich glaube, sind Spätwirkungen von Bonhoeffer, der mich ja nie losgelassen hat. Ich bin ja immer noch ein guter Freund von ihm, sage ich mal so. Und er ist sozusagen der Lehrer, sage ich mal, theologischer Gedanken und auf dem kaue ich immer wieder rum, ja, sage ich mal so, weil es einfach erregend ist, sich auf die Wirklichkeit mit ihm einzulassen. Und er sieht eben nur eine Wirklichkeit. Diese eine Wirklichkeit ist die Wirklichkeit, in der auch Gott lebt, leidet, stirbt und aufersteht. Ja. Mhm. Und wenn man so Gesellschaft und Wirklichkeit deutet, gibt es eben nicht mehr diese Grenze zwischen innen und außen, sondern die Kirche also ist dann
Gemeinde
so...
zwischen Gemeinde innen und Gesellschaft außen.
Genau, zwischen Kirche innen und Kirche und Welt außen oder Glauben und Unglauben, sondern es ist eher so, wie das Zweite Vatikanum das dann auch beschreibt, die Kirche ist Zeichen und Werkzeug einer Wirklichkeit, die aber für die ganze Welt gilt. Ja? Und insofern ein Vorgeschmack dessen, was da kommt, wenn das sich sozusagen in einer Auferstehungsgestalt darstellt.
Es gibt noch eine zweite Person, einen zweiten Text, der ganz entscheidend für Sie war. Sie sind auf den Text »Alles besiegte die Liebe« von Chiara Lubich gestoßen. Chiara Lubich hat 1943 in Italien die Focolarbewegung, eine geistliche Gemeinschaft, gegründet und heute, so erzählt mir das jedenfalls Dr. Google, zählen 140.000 offizielle Mitglieder in 142 Ländern dazu. In diesem Text »Alles besiegte die Liebe« geht es darum, schreiben Sie, alles mit den Augen Gottes zu sehen. Und für Sie war das eine Erfahrung, die sich eingebrannt hat in Ihr Herz.
Ja, also einerseits ist wahr, dass ich das schon, was ich ja vorhin gesagt habe, das ist eigentlich meine Grunderfahrung. Ja, also, dass Gott inmitten der Seinen, mitten der Menschen ist. Es war 1995, ich war gerade mit meinem Studium fertig und ging nach Achim, nach Bremen, und bei Bremen und wurde dort Pfarrer. Und ich lebte dort allein. Zum ersten Mal eigentlich seit ganz langer Zeit. Und ich fragte mich, kann ich das oder nicht? Und da stieß ich auf diesen Text, der auf Italienisch La Risurrezione di Roma heißt, also die Auferstehung Roms. Und das ist eine Geschichte, die Chiara Lubich erzählt, als sie 1949 nach Rom kam. 49-50. Und in diesem Text geschieht ein Wandel. Erst sieht sie Rom, wie das damals war. Eine ziemlich, sage ich mal, zerrissene, sozial ganz schwierige Stadt. Ja, ich habe immer gedacht, kann das sein, dass das so war? Aber es war so, aber man kann das auch historisch nachchecken. Also Slums ohne Ende an vielen Orten. Und damit auch alles, was mit Slums zusammenhängt. Ja? Kriminalität und zerbrochene Familien und alles, was man so denken kann. Und sie sieht das und sagt, aber ich möchte es so machen, wie Gott es gemacht hat, der auf uns schaut. Und dann, das geht nur, wenn ich in mir diesen Gott einlasse und von ihm her sehe, wie er die Welt sieht. Und er liebt sie. Und das bedeutet, wie gucke ich auf den Nächsten, auf jeden Nächsten? Dann sehe ich immer nur, dass in diesem Nächsten auch Christus lebt. Vielleicht ganz verborgen, vielleicht gar nicht leicht sichtbar. Und mit diesem Blick der Liebe auf die Welt und auf die Menschen zu schauen, heißt dann auch, dass in diesen Menschen das wachsen kann, was in ihnen ist. Und dadurch entsteht Gemeinschaft, Gemeinschaft und Kraft und Leben. Und das hat mich sehr bewegt, weil sie dann sagt, da entstehen dann lauter Zellen von Leben, in denen dieser Geist weht. Das war mir ja alles bekannt durch meine Erfahrung. Ne? Und dann habe ich gedacht, so müsste ich eigentlich agieren. Ja.
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist mit Bonhoeffer sozusagen, dass die die Art gekommen, wie sie die Welt anschauen wollen, nämlich völlig ungetrennt. Und mit Chiara Lubich ist die Methode gekommen, wie sie in dieser Gesellschaft dann sind, nämlich mit diesen, den anderen so liebevoll anzugucken.
Genau, richtig? Den tiefen, liebenden Blick. Mhm. Ja, das ist eigentlich eine spirituelle Praxis.
Muss das, ganz meine deutlich. Ich, das meine ich.
Oder mit vielleicht Methode, sogar eine mystische Praxis, weil die Mystik da ja nicht daran besteht, dass man sich irgendwo auf den Berg zurückzieht, das kann man auch machen, sondern mitten in der Stadt zu sein und in dieser Stadt zu entdecken, dass in dem Nächsten, der mir begegnet und in jedem Nächsten, der mir begegnet und in, auch in der Kirchengemeinde, in jedem Nächsten, das ist ganz schön schwierig manchmal, überall, mir dieser Gott begegnen will und zwar so, dass er uns verbinden will.
Das mit dem, die Mystik, also die Menschen im Bild, die auf den Berg gehen, das ist ja so, dass das oft erst, wenn sie dann so eine Erfahrung macht, die sie so ergreift und so verändert, dass sie dann in der Stadt anders unterwegs sind. Also
so das, ist es, genau. Ne? Und das war bei der Chiara Lubich ja auch so. Die hatte ja vorher eine Zeit tiefer innerer Erfahrung, tatsächlich in den Dolomiten, und wollte da nicht weg. Und dann hat ein Politiker ihr gesagt, du musst aber. Denn das, was du da gesehen hast, das ist für die Menschen. Dann ist sie zurückgekommen und hat gesagt, so möchte ich dann durch diese Stadt gehen.
Und das war auch eine ganz bewusste Entscheidung, weil ihr Bruder ist in den Widerstand gegangen als Kommunist, weil das Ganze, der Text ist 43 entstanden. Das heißt, wir sind wieder im Zweiten Weltkrieg, jetzt aus einer anderen Perspektive, aber auch eine faschistische Perspektive aus Italien geschaut. Das heißt, sie hat in diesem Kontext gesagt, nein, ich will nicht in den Widerstand, ich will diese mystische Erfahrung mit den Menschen leben. So?
Ja, also der Bruder war im kommunistischen Widerstand. Das war für Katholiken damals echt ein Schmerz. Ne? Das muss man ja auch wissen. Also die waren ja brave Tridentiner-Katholiken, aus Trient stammende Katholiken. Und die Erfahrung geht eigentlich so. Die hat dort in Trient 43, 44, 45 eigentlich sehr unbewusst, aber doch bewusst, eine Erfahrung gemacht, die in diese Richtung zielt. Und wenn die dann in den Bergen waren, in den Ferien, das war erst nach dem Krieg, 49, da merkten die, was einfach an Potenz, an Wirklichkeit Gottes in dieser Erfahrung steckt. Sie wurden da irgendwie reingeführt, wollten dann nicht mehr weg. Und die Entscheidung, da in die Stadt zu gehen, diese Entscheidung stammt von einem DG-Politiker, sage ich mal, da, den sie kennengelernt hatten und der da auch sehr affin war für diese Erfahrung und der dann halt gesagt hat, du kannst diese wertvolle Erfahrung den Menschen nicht vorenthalten und es ist deine Aufgabe, deine Sendung dahin zu gehen. Das ist nicht leicht, weil du verlässt was dir sehr wichtig geworden ist, aber deine Mystik und deine Spiritualität ist eine Spiritualität in Gemeinschaft und die ist eine Antwort auf die Fragen der Menschen. Also musst du dahin. Und sie wollte, sie hat das gespürt, ja, ist richtig, das muss ich machen, aber es ist ein Verlust. Und als sie diesen Text dann schrieb, war das sozusagen die Antwort. Ich gehe durch diese Stadt und überall könnten diese kleinen Feuerstellen entstehen. Und zwar mitten im säkularen Leben dieser Stadt. Ja? Und auch da taucht diese Ungetrenntheit der Welt auf, sage ich mal so. Und sie sagt, jeder Lebensbereich kann ein Ort werden, an dem diese Beziehungen so gelebt werden, dass Christus in ihnen ist.
Ich finde das so ein schönes Bild, weil also Fokularbewegung kommt von diesen Feuerstellen, die Sie gerade gesagt haben. Ich weiß nicht, ob das italienisch ist, aber jedenfalls ist ja das Bild, was sie entwirft, dass immer Menschen, so viele Menschen wie halt um eine Feuerstelle passen, dass sie sich daran wärmen können. Also kleine Gruppen, die sich wärmen können, sich zusammenfinden und dann eben miteinander und diesem Feuer sich, also anders wieder in die Welt gehen, so.
Ja, also der Name Fokularbewegung kommt ja nicht von denen selbst, sondern den hat denen der Bischof gegeben, weil der gesagt hat, die haben ja gesagt, wir leben nur das Christsein. Dann hat er gesagt, ja, kann ja jeder sagen, aber bei euch ist was Besonderes. Und ihr seid, die Leute sagen, es ist bei euch wie am Herdfeuer. Und Herdfeuer heißt Fokulare.
Ah, so, und es kommt aus der Erfahrung. Bei euch aber soll es anders sein. Sie haben am Anfang gesagt, es war so bezaubernd bei diesen Jugendlichen. Und die Menschen sagen, es ist wie ein Herdfeuer. Das heißt, es wird warm und hell.
Ja, es ist einfach schön. Ja. Und der Inbegriff von italienischem Leben ist die Küche, ja, wo das Herdfeuer brennt.
Wir sind hier auch in der Küche.
Ja, wir sind hier auch in der Küche, aber hier brennt kein Herdfeuer.
Na, aber es sieht sehr nach Küche aus. Ja. Sie haben das kennengelernt und wollten dann Teil davon werden. Also Sie sind heute auch Priester, als Priester Teil der Fokularbewegung. Und was ich mich gefragt habe, so eine geistliche Gemeinschaft verlangt ja, dass man sich trifft, dass man sich kennt, sonst klappt das ja nicht mit dem gemeinsam unterwegs sein. Aber Sie haben ja als Priester und als Regens und so schon so viele Bezüge. Wie leben Sie das? Also was ist Ihr Herdfeuer?
Also das ist je nach meiner Aufgabe immer wieder neu zu suchen.
Ach.
Weil ich kann mir ja, wenn ich Diözesanpriester bin, bin ich ja eingebunden in Strukturen und Wirklichkeiten meiner Arbeit, ja, meines Dienstes.
Genau.
Und also normalerweise, wenn man in der glücklichen Lage ist, Pfarrer zu sein, ja, dann hat man ja die Möglichkeit, ganz häufig am Montag frei zu machen. Und als ich Pfarrer war, haben wir das auch immer gemacht. Mit meinen anderen Mitbrüdern, die zur Fokularbewegung gehören, habe ich mich gut am Montag treffen können.
Okay.
Jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Ich arbeite in der Behörde. Mhm. Bischöfliche Behörden funktionieren wie alle Behörden, von Montag bis Freitagmittag. Ja?
Montags klingelt das Telefon und die Menschen erwarten, dass sie da sitzen.
Genau, und damit muss ich mich neu orientieren. Und ich bin seit ein paar Jahren dabei. Die Gemeinschaft ist immer noch die Gemeinschaft. Mhm. Aber ich habe einfach nicht die Möglichkeit, mich jeden Montag mit denen zu treffen. Dann habe ich schon verschiedene Wege ausprobiert, wie das gut gehen kann. Aber ich brauche diesen Moment, um mich mit meinen Brüdern wieder an dieses Feuer zu setzen. Das brauche ich. Und dazu nutze ich auch andere Momente aus, denn das habe ich in diesen letzten Jahren auch gelernt. Es gibt ja nicht ein spezielles Priesterfeuer und dann gibt es irgendwelche anderen Laienfeuer oder however, sondern alle, mit denen wir miteinander leben, ist immer dieses eine Feuer. Mhm. Und wenn ich also ein Wochenende, da habe ich jetzt zum Beispiel manchmal mehr Zeit, in Solingen mit anderen Mitgliedern der Fokularbewegung verbringe, dann ist das auch ein mich Nährendes. Und ich brauche diese nährenden Momente, damit diese Vision und diese Perspektive und diese Sichtweise in mir lebendig bleibt.
Also das ist eine große weltweite Gemeinschaft in vielen kleinen Gemeinschaften, die sich, ich sag jetzt mal, realisiert in vielen kleinen Gemeinschaften. Wir haben noch ein paar Minuten und ich finde, wir können nicht aufhören, hier zu sprechen, ohne nochmal zurückzukommen auf Ihre Vision von Kirche und die Erfahrungen, die Sie mit Kirche in der Weltkirche gemacht haben. Und Sie erzählen zum Beispiel von Südafrika, Sie erzählen von den Philippinen und eigentlich erzählen Sie, es waren auch noch andere dabei, immer davon, dass sich kleine Gruppen von Menschen zusammenfinden und dann was passiert, was sonst nicht passiert. Können Sie diese Erfahrungen, also wir haben jetzt nicht noch, ich kann, also man kann eine eigene Sendung, glaube ich, zu diesen ganzen Reisen und Besuchen machen. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das ist Ihnen gemeinsam, darüber, so kann ich das zusammenfassen?
Also, mit den Augen, mit denen ich geschaut habe, habe ich immer danach ausgeschaut, wie kann nicht nur für eine Bewegung oder nicht nur für mich, sondern wie kann gewissermaßen pastoral in einer solchen Perspektive gelingen, dass Menschen erfahren, Christus lebt mit ihnen, sie können leben aus dem Brot und dem Wort des Lebens. Wie geht das? Und ich habe gemerkt, in Deutschland kann ich zwar Gruppen bilden, aber es bleiben immer Gruppen. Mhm. Medard Kehl nannte sie spirituelle Randsiedler.
Wer nannte die?
Medard Kehl war das, der Dogmatiker aus Frankfurt.
Okay. Mhm.
Nein, er nannte sie strukturelle Randsiedler und spirituelle Herzschrittmacher. So.
Okay.
Also geistliche Gemeinschaften oder Bibelgruppen und so. Aber weltkirchlich ist es anders. Also eigentlich ist die Grundform weltkirchlicher, christlicher Existenz vor allem in Lateinamerika lange Zeit gewesen und eigentlich auch jetzt wieder vom jetzigen Papst sehr stark gefördert, aber auch in Afrika, aber auch in Asien und deswegen bin ich da überall hingefahren, die Erfahrung, dass Gemeinschaften eine gewisse Größe nicht überschreiten dürfen, weil man sich dann nicht mehr kennen kann, weil man dann nicht mehr geistlich miteinander leben kann.
Weil dann das Herdfeuer nicht mehr wärmt.
Weil dann das Herdfeuer nicht mehr da ist, sondern man nur noch eine Orga macht. Und die Idee der Small Christian Communities, die ist mir damals entgegengekommen, um das Jahr 2000 herum.
Also die Idee der kleinen christlichen Gemeinschaften.
Genau. Ich nenne das aber auf Englisch, weil, das hat schon seinen Grund, weil wir klein immer als sehr klein haben, also 7 bis 10.
Okay.
Die haben 70 bis 100 als small. Small ist immer relativ, ne? Mhm. Gegenüber riesigen Vereinen von 80.000 Katholiken heißt small dann 100 Personen. Mhm. die eine solche Gemeinschaft bilden, die aus dem Wort Gottes lebt. Und das hörte ich dann, kam mir entgegen von den Brüdern und Schwestern der Weltkirche. Ja, und wir leben so, dass dieser Christus bei uns lebendig erfahrbar ist. Habe ich gedacht, wow. Das, was ich selber in meinem Leben als so lebensspendend entdeckt habe, habe ich nicht selber in eine pastorale Entwicklungsgestalt bringen können. Das gelang mir nicht. Aber da erlebe ich es. Und das kommt mir sozusagen entgegen. Und es ist überall schon da. Und dann habe ich gedacht, das lohnt sich, das tiefer zu verstehen, warum das gelingt und wie das gelingt. Und dann habe ich das entdeckt in Freikirchen, dann habe ich das entdeckt in der anglikanischen Kirche, ganz stark in der anglikanischen Kirche, aber auch in den Philippinen, auf den Philippinen. Und dann habe ich gedacht, das, und haben wir gedacht, wenn wir als Team unterwegs, dann haben wir gedacht, wie kann man das sozusagen inkulturieren in einem Kontext Postmoderne, Deutschland, 2016, 17, 18. Und dann wurde klar, es ist ein Entwicklungsweg, es hat was mit Kultur zu tun, die ja auch über Jahre entwickelt haben dort. Es geht nicht als pastoraler, sag ich mal, als pastorale Kirche, die man auf irgendwas drauf tut und dann sagt, jetzt ist es so, sondern man würdigt das, was schon da ist und hilft Menschen zu entdecken, wie wertvoll es ist, aus dieser Gemeinschaft, in der man ist, auch eine geistliche Gründung zu haben, was Menschen ja auch suchen. Ein Feuer, das suchen die immer. Und aber auch eine Kraft, mit der sie dann ihr Kirchesein fortsetzen können.
Aber jetzt, also Sie haben gesagt, wie kann man das machen? Und Sie haben dann gesagt, man würdigt das, was da ist.
Ja, weil der Anfang, es ist ja nur nicht so, dass hier keine Kirche sei. Die Menschen leben auch aus einer bestimmten Prägung heraus, ja, Kirche. Aber häufig zum Beispiel ist sehr ungewöhnlich, dass das, welche Art von Spiritualität das denn trägt. Ja? Oder es ist scheinbar ungewöhnlich, dass Menschen sich über ihren Glauben austauschen. Und da haben wir dann vor allem in dem einfachen Umgang mit der Schrift, den es weltweit gibt, gelernt, dass es gar nicht so schwierig ist, aber dass Menschen das Vertrauen zugesprochen bekommen müssen, dass sie es können. Und dann können sie es auch.
Und wie machen Sie das? Also wenn Sie jetzt an Einheiten von 80 bis 100 denken, ist ja größer als der kleine Kreis, der sich vor der Kirchentür nochmal sammelt und kleiner als das, was im Kirchenraum passiert. Also wie machen Sie das dann? Wie versuchen Sie das zu inspirieren oder zu entwickeln?
Also erstmal müssen wir überhaupt den Horizont dafür öffnen, dass es das geben kann. Ich sage mal ein Beispiel, wie wir das zurzeit konkret machen. Ich besuche alle Pfarreien dieses Bistums und treffe natürlich immer auf Gruppen aus diesen Gemeinden, also Repräsentanten, sage ich mal so. Und wir fangen immer an, indem wir eine Schriftstelle lesen.
So. Das heißt, Sie machen es immer gleich schon.
Wir machen es gleich.
Ja, ja.
Weil die Frage, also es geht nicht darum, ob ich das den Menschen zutraue oder nicht. Ich traue es denen zu. Aber da spielt dann der es ihnen zutraut, eine wichtige Rolle. Ja. Also spreche ich dir zu, dass du das kannst. Und wenn die Leute spüren, dass das ihnen zugesprochen ist, dann können die das auch.
Und gleichzeitig haben sie das Beispiel und man kann sehen, wie man es macht.
Genau.
Denn das ist ja auch oft einfach eine Frage von, das habe ich, also man muss ja einen Weg wenigstens mal beschrieben bekommen, damit man weiß, dass man ihn gehen kann. Sonst weiß man ja gar nicht, dass es ihn gibt. Aber wenn man das gleichzeitig vormacht, so wie Eltern sein, das, was man macht, machen die anderen, können sie nachmachen, können sie ausprobieren.
Genau, es ist eigentlich eine Grenze und Schwäche, die unsere, sag ich mal, ererbte Gestalt des Christseins hat, dass sie nie damit rechnete, dass man im Glauben wachsen kann als Gemeinschaft. Das heißt, es war eigentlich so, dass man dachte, ist alles schon da. Wenn du zur Kommunion und zur Firmung gegangen bist und brav die Kirche besuchst,
dann ist alles
dann da. Da ist alles gut. Aber das geht heute so nicht. Nee. Und weil das heute nicht so geht, muss man sich fragen, wie geht das? Und die eigentliche Frage, die dahinter steckt, die wird in den Freikirchen unter dem Stichwort Discipleship verwendet und heißt im Grunde, mein Freund Michael Herbst würde sagen, mündiges Christsein leben. Mündiges und reifes Christsein leben. Das ist ein Weg. Aber wie helfe ich Menschen, Erwachsenen wie Kindern, das ist völlig wurscht, und auch Älteren, dass sie in ihrem Glauben wachsen können? Und da merke ich, also persönlich würde ich das mal so sagen, ich habe manchmal den Eindruck, dass wir in unserer Kirche diesen Aspekt privatisieren. Also machen Sie das doch mal, wenn Sie das wollen, können Sie es ja machen. Anstatt zu sagen, nee, das ist unsere Grundidee von Christsein überhaupt, dass es nämlich nur im Werden besteht und deswegen wir die ganzen Erfahrungen, die es da in diesem Kontext gibt, von Hauskreisen, von Formen, wie man miteinander Gottesdienste feiern kann, von Arten und Weisen, sich über den Glauben auszutauschen, dass man das einübt, dass man das miteinander auf den Weg bringt.
Christian Hennecke, jetzt muss ich ein bisschen auf die Uhr schauen.
Gerne, tun Sie es.
Ja, und muss das hier auch rund bekommen, zum Ende bringen. Und während Sie jetzt gerade gesprochen haben, ist mir Rilke eingefallen, der sagt, er sagt es dem jungen Dichter, aber es ist, finde ich, egal, wem er das sagt, leben Sie Ihre Fragen und mit Glück wachsen Sie in Ihre Antworten hinein. So kommt mir das ein bisschen vor. Sie leben die Frage und es entstehen Antworten.
So ist das, ja. Das ist so, weil es ja nicht ein Plan ist, den ich habe, sondern weil es auch eine Führung ist, in der man steht, in der ich stehe und in der wir alle stehen.
Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie Ihre Fragen weiterleben können und dass die Antworten, dass alle Sie und alle, mit denen Sie diese Wege gehen und die Fragen stellen, in die Antworten hineinwachsen. Und ich wünsche allen, die zugehört haben, dass Sie Ihre eigenen Fragen stellen an diesem Beispiel vielleicht und ermutigt werden, Antworten zu finden, während Sie die Fragen leben. Vielen Dank, Christian Hennecke, für die Zeit und für das Teilen von dem, was für Sie so wichtig ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.